Es geisterte durch die Zeitungen und Online-Meldungen und nun brachte es sogar heute auf das Programm unseres Gottesdienstes, wenn Sie es gesehen haben, auf der Vorderseite Schuldenschnitt. Jeder politisch interessierte Mensch denkt dann natürlich sofort an Griechenland und die quälenden EU-Verhandlungen der letzten Tage und Wochen. Gestern gab es ja noch mal eine gewisse Zuspitzung. Da haben die Finanzminister beschlossen, dass das Hilfsprogramm für Griechenland am Dienstag ausläuft und nicht verlängert wird. Die Situation ist momentan völlig unübersichtlich. Noch am 15. Juni hatte der Spiegel geschrieben, Varoufakis fordert Schuldenschnitt. Griechenlands Finanzminister, hieß es dort, macht den Gläubigern ein Angebot. Athen werde auf weitere Hilfsgelder verzichten, wenn die Geldgeber einem Schuldenschnitt zustimmen. Zitat Ende. Wenn Sie im Börsenlexikon nachgucken, finden Sie auch eine präzise Definition, was Schuldenschnitt sei. Da heißt es, unter einem Schuldenschnitt versteht man einen gewissen Schuldenerlass zugunsten eines in großen finanziellen Schwierigkeiten sich befindenden Staates. Sagt das Börsenlexikon, es handelt sich bei diesem Schuldenschnitt um eine radikale Form der Reduzierung des öffentlichen Schuldenstandes. Dieser wird in der Regel dann in Erwägung gezogen, wenn davon ausgegangen wird, dass ein Staat seinen Haushalt nicht aus eigener Kraft, das heißt insbesondere durch das Erwirtschaften von Haushaltsüberschüssen, konsolidieren kann. Zitat Ende. Schuldenschnitt. Dieser Schuldenschnitt wäre nicht der erste in unserem Jahrzehnt, das ist schon fast vergessen, bereits vor gut 3 Jahren, im März 2012, hat es einen ersten Schuldenschnitt für Griechenland gegeben, einen sogenannten freiwilligen Verzicht der damals noch überwiegend privaten Gläubiger. Damals wurden griechische Staatsanleihen im Nominalwert von annähernd 200 Milliarden Euro in neue Titel getauscht. Die Gläubiger, viele europäische Banken waren darunter, verzichteten damals auf 53,5% des Nennwerts der Forderung und erhielten neue Anleihen mit längerer Laufzeit, einer sehr niedrigen Verzinsung. Und das ist interessant, damals sank die nominale Schuld Griechenlands um 105 Milliarden Euro, unvorstellbar. Aber der Entlastungseffekt dauerte nicht lange. Dann gab es noch so einen zweiten verdeckten Schuldenerlass, den die Finanzminister Europas im November 2012 nachgeschoben haben und jetzt diese unübersichtliche Situation an diesem Wochenende. Nun, es ist nicht unsere Aufgabe, das hier zu bewerten, glücklicherweise. Keine Sorge, ich werde auch keinerlei wirtschaftspolitische Vorschläge entwickeln. Das wäre hier nicht unsere Kernkompetenz. Aber auf einer anderen Ebene, und deswegen habe ich das am Anfang gesagt, auf einer anderen Ebene hat die Theologie, hat es der Glaube auch mit einem Schuldenschnitt zu tun. Und deshalb habe ich den Begriff gern aufgenommen, weil er hier noch eine viel weitreichendere Bedeutung hat. Auf dieser persönlichen Ebene, da entscheiden nämlich nicht irgendwelche Institutionen, sondern da müssen wir, jeder für sich, entscheiden über diesen Schuldenschnitt. Wenn andere Menschen zum Beispiel an uns schuldig geworden sind oder wir es zumindest so empfinden, dann müssen wir reagieren. Und dann müssen wir die Frage beantworten, was wir mit diesen Schulden machen und ob wir gegebenenfalls zu einem Schuldenschnitt bereit sind oder nicht. Und erfahrungsgemäß fällt es den meisten von uns gar nicht so leicht. Über den Schuldenschnitt der EU zu reden, das kostet uns nichts. Na gut, könnte man sagen, außer unser Steuergeld am Ende. Aber das andere ist schwerer. So mancher trägt einen ganzen Sack voller Groll und Bitterkeit mit sich herum, den er einfach nicht los wird. Und in diesem Sack, da befinden sich viele Verletzungen, die einem zugefügt wurden, wo man Ungerechtigkeit ertragen musste, dass einen Menschen enttäuscht haben. Wir wurden verraten oder verlassen, belogen, über den Tisch gezogen. Da hat uns jemand im entscheidenden Moment nicht geholfen, obwohl wir seine Hilfe dringendst gebraucht hätten. Und das sind oft Situationen, die sich tief in unsere Seele eingebrannt haben. Manche in dieser Situation liegen schon sehr, sehr lange zurück, möglicherweise in der Kindheit. Dass wir uns damals vernachlässigt oder lieblos, abgeschoben gefühlt haben. Und manchmal kommt noch dazu, dass die Erinnerung heute schlimmer ist, als die Sache damals selbst war. Die Sprechzimmer der Psychotherapeuten sind voll mit Leuten, die an ihren Erinnerungen und an ihrer Bitterkeit kaputt gehen. Und manche Leute denken, ach, wenn ich mir wenigstens Erleichterung verschaffen könnte, wenn ich wenigstens es dem mal so richtig heimzahlen und ihm richtig draufgeben könnte, dann würde mir leichter ums Herz. Ludwig der XII. Von Frankreich hat gesagt, nichts riecht so süß wie der tote Körper deines Feindes. Nichts riecht so süß wie der tote Körper deines Feindes. Und daraus kommt, ist dann unser Sprichwort entstanden, Rache ist süß. Aber stimmt das wirklich? In dem Film E-Mail für dich, da klagt die Protagonistin, dass ihr in bestimmten Konfliktsituationen immer die Stimme versagt und ihr die Gemeinheiten nicht einfallen, die sie jetzt eigentlich gern dem anderen entgegenschleudern würde. Und ihr männlicher Gegenspieler, der doch ein gewisser Experte für gemeine Seitenhiebe ist, das kann man in dem Film gut studieren, der antwortet ihr dann, du, aber ich kann das, aber es hilft nicht wirklich. Hinterher fühlt man sich ziemlich mies. Aber was kann man da noch tun? Wenn man einfach nicht drüber hinwegkommt, wenn die Bitterkeit nicht weichen will, nur ein Stichwort, nur eine Erinnerung, nur ein Bild und der ganze Film läuft wieder ab. Was können wir dann tun? Mancher Therapeut, der rät, naja, stehen Sie zu Ihrem Groll, sagen Sie ja dazu, nehmen Sie das an, dass Sie das so empfinden. Aber wird der Rucksack der Bitterkeit dadurch wirklich leichter? Was können wir tun? Vor wenigen Tagen erreichte uns aus den USA die Meldung von einem sensationellen Schuldenschnitt. In Charleston, South Carolina, da hatte ein junger Mann in einer Kirche, Sie haben das mitverfolgt, 9 Menschen brutal getötet. Und am Freitag vor einer Woche, also am 20. Juni, da durften sich die Angehörigen der Ermordeten vor dem Haftrichter äußern. Und der Täter wurde per Bildschirm dazugeschaltet. Und bei der Gelegenheit sagte die Schwester eines Opfers, sie sei zwar böse und traurig, aber, fügte sie hinzu, es dürfe keinen Hass geben. Und sie sagte, wir müssen vergeben. Wir müssen vergeben. Und sinngemäß fügte sie hinzu, dem Angeklagten zugewandt, Gott sei deiner Seele gnädig. Und der Angeklagte soll dies völlig regungslos angehört haben. Das war jenseits seines Vorstellungshorizontes. Wir müssen vergeben. Wie ist so etwas möglich? Die Bibel bietet uns für diese Frage einen spannenden Lösungsansatz. Es war ausgerechnet Petrus, einer der ersten Anführer der christlichen Gemeinde, der sich offensichtlich mit diesem Problem herumgeschlagen hat. Petrus war ein leidenschaftlicher Typ. Petrus war ein Feuerkopf. Petrus wusste, was Konflikte sind. Und eines Tages, da hat er Jesus ganz offen gefragt, und Sie finden diese Szene auf Ihrem Gottesdienstblatt, diesen Bibeltext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18. Da hat er Jesus ganz offen gefragt, Jesus, wie oft muss ich eigentlich vergeben? Und er hat gleich ein großzügiges Angebot hinterhergeschoben. Das ist Matthäus 18, Abvers 21. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Und Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Also der Petrus, der will gleich Nägel mit Köpfen machen, der will feste Zahlen, der will ein klares Programm, das er abhaken kann. Wie oft muss ich vergeben, bis ich sagen kann, jetzt reicht's, jetzt ist genug? Und Petrus macht es sich nicht leicht, 7-mal. 7-mal, der hält sich bestimmt für ziemlich großzügig. Wir sind ja manchmal schon stolz, wenn wir jemandem zum zweiten oder zum dritten Mal eine neue Chance gegeben haben. Und er sagt immerhin 7-mal. Überlegen Sie mal, 7-mal ist gar nicht so wenig. 7-mal ärgert Sie jemand. 7-mal beleidigt Sie jemand mit genau der gleichen Sache. 7-mal wirkt jemand Ihnen genau die gleiche Gemeinheit wieder rein. 7-mal. Und Sie vergeben 7-mal. Ist das nicht schon eine Zumutung? Unter den frommen Juden galt damals die Regel von Rabbi José ben Yehuda. Und diese Regel lautete folgendermaßen. Zitat, wenn jemand einmal ein Unrecht begeht, ist ihm zu vergeben. Wenn er ein zweites Mal ein Unrecht begeht, ist ihm zu vergeben. Wenn er ein drittes Mal ein Unrecht passiert, ist ihm zu vergeben. Beim vierten Mal wird ihm nicht mehr vergeben. Zitat Ende. 3 Fehltritte sind erlaubt. Beim vierten Mal ist der Ofen aus. Und was macht Petrus? Er verdoppelt das Ganze. 2 mal 3 sind 6 und legt noch 1 drauf. 7-mal. Ist das nichts? Ist das nicht wirklich christlich? Und Jesus sagt, ich sage dir aber nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Also 490 haben sie gerechnet. Das kann man im Alltag nicht mehr durchzählen. Habe ich dem jetzt 453 mal, 454 mal, 467 mal, 468 mal vergeben? Verstehen Sie, jetzt kann kein Mensch mehr durchzählen. Da hat keiner mehr den Überblick. Und Jesus will dem Petrus damit sagen, du sollst unbegrenzt vergeben. Immer wieder, immer, 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 immer wieder. Das meint diese Zahl. 7 mal 7. Nicht nur 7 mal, sondern 7 mal 7 und das Ganze mal 10. 7 mal 7 und das Ganze mal 10. Unvorstellbar. Und wir sagen, Jesus, wie soll das gehen? Das ist doch Menschen unmöglich. Das machen doch unsere Nerven schon gar nicht mit. Ja, richtig, das ist Menschen unmöglich. Nachkarten und nachtragen, das ist menschlich. Abrechnen und vergelten, das liegt uns im Blut. Schuld und Sühne, das ist unsere Logik. Wie du mir, so ich dir. Das ist der natürliche Impuls unseres Herzens. Und was verlangt Jesus hier von uns? Ist das nicht weltfremd? Nun, Jesus hat das umgehend erklärt, weil er sicherlich mit diesem Einwand gerechnet hat, und zwar in einem sogenannten Gleichnis. Ein Gleichnis ist eine Beispielgeschichte, und diese Beispielgeschichte wollen wir jetzt verfolgen. Jesus macht deutlich, was ich hier fordere, das ist keine Allerweltsmoral. Das ist nicht so eine allgemeine Humanitätsidee, die jeder wohlmeinende Mensch doch irgendwann mal einlösen können müsste, sondern was ich hier fordere, sagt Jesus, das gilt für Leute, die etwas mit dem lebendigen Gott zu tun haben. Und deswegen geht dieses Gleichnis ja auch mit diesen Worten los. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Man könnte das wörtlich übersetzen, diesen Vers. Bei der Gottesherrschaft ist es wie bei einem König. Und dann kommt die ganze Geschichte, bei der Gottesherrschaft. Das heißt, Jesus sagt, was jetzt kommt, das hat etwas mit Gott zu tun. Was jetzt kommt, das gilt für den Menschen, der Gott ernst nimmt. Was jetzt kommt, das gilt für den Menschen, der sich persönlich auf den Gott der Bibel einlässt. Und dieser Mensch, der sich auf die Gottesherrschaft, der sich auf Gott einlässt, der wird hier verglichen mit einem Knecht. Und zwar mit einem Knecht, dem das Wasser bis zum Hals steht, weil er in einem Sumpf von Schulden ertrinkt. Und ich denke, das ist doch schon mal ein interessanter Befund. Die Gottesherrschaft hat es offensichtlich nicht mit edlen Wohltätern zu tun, die vor lauter Moral und vor lauter Gutmenschentum kaum laufen können, sondern hier geht es um Leute, um Knechte, wie Jesus sagt, die ein ernstes Problem haben, die bis zum Hals in Schulden stecken und die dann von einem großzügigen König entschuldet werden. Der König ist natürlich Gott, und jetzt werden Sie sehen, wie verständlich das Gleichnis wird. Lesen wir es mal zusammen ab Vers 23. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig, da er es nun nicht bezahlen konnte. Befahl der Herr, also der König, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Sklaverei. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir jetzt alles bezahlen. Da hatte der Herr Barmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du nicht dadurch auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. In dem Bild, das Jesus hier malt, haben alle Christen Platz. In diesem Gleichnis kann man sagen, da definiert Jesus, da erklärt Jesus, was ein Christ ist. Und bei den meisten von Jesu Gleichnissen, da kommt es auf die große Linie an, nicht auf jeden Nebenaspekt, sondern auf die große Linie. Wer ist ein Christ? Das macht Jesus hier deutlich. Ein Christ, das ist nicht jemand, der im christlichen Abendland lebt, das ist nicht jemand, der Mitglied einer christlichen Kirche ist, zumindest ist er dadurch noch kein Christ. Ein Christ ist nicht einer, der christlich getauft ist. Ein Christ ist niemand, der humane Überzeugung hat und so ein leidlich soziales Verhalten an den Tag legt. Das ist noch nicht unbedingt ein Christ. Das können andere auch. Nein, Jesus macht deutlich, ein Christ, was ist ein Christ? Ein Christ ist ein Mensch, dem Gott die Schulden erlassen hat. Das ist ein Christ. Ein Christ ist ein Mensch, der einen Schuldenschnitt erlebt hat. Und in diesem Bild erklärt nun Jesus, was zu diesem Schuldenschnitt Gottes dazugehört. Und die ersten Zuhörer, die hatten es ein bisschen leichter als wir mit diesem Gleichnis. Die konnten sich die Situation, die Jesus hier schildert, noch viel plastischer vorstellen. Deswegen müssen wir uns die Informationen kurz dazu holen. Hinter diesem verschuldeten Knecht, da muss man sich einen Provinzstatthalter, einen Gouverneur vorstellen. Dieser Provinzstatthalter ist der Zentralmacht, der römischen Zentralmacht, finanzielle Rechenschaft schuldig und muss vereinbarungsmäßig Abgaben zahlen. Die haben ja Steuern eingenommen, Zölle verdient und jetzt müssen sie abrechnen. Er muss eine saubere Abrechnung vorlegen. Das ist die Situation. Und am Zahltag stellt sich heraus, der Mann hat riesige Summen veruntreut. 10.000 Zentner Silber, das entspricht 100 Millionen Denaren. Nur, dass Sie mal eine Vorstellung haben. Die vier römischen Provinzen, in die Israel aufgeteilt war, also Idumea, Judäa, Samaria und Galiläa, diese vier römischen Provinzen in Israel hatten zusammen ein jährliches Steueraufkommen, soweit wir das aus den Quellen erfahren, von etwa 900 Zentnern Silber. Das ist weniger als 10% der Veruntreuungssumme. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Schulden des Gouverneurs, könnten wir auch sagen, sind etwa 11-mal so groß wie das Jahreseinkommen der vier Provinzen Judäa, Samaria, Galiläa und Idumea. 11-mal so groß. Das heißt, gegen diesen Staatsdiener, da sind die meisten unserer Wirtschaftskriminellen kleine Fische. Kann man sich kaum vorstellen. Und nun ist es rausgekommen. Nun ist es herausgekommen. Der Mann ist völlig am Ende. Seine Schuld ist unvorstellbar, unbezahlbar groß. Und darum gibt es nur eine Konsequenz. Er muss versklavt werden mit all seinen Leuten, mit seinem Hab und Gut. Das sagt Vers 25. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder, alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Und Jesus sagt, Leute, das ist eure Situation vor dem König. Das ist eure Situation vor Gott. Ihr steckt in einer Schuldenfalle fest. Ihr steckt in einer Schuldenfalle fest, aus der es definitiv kein Entrinnen gibt. 10.000 Zentner Silber. 11-mal so viel wie das Jahreseinkommen von vier Provinzen. Und plötzlich fangen wir an, fieberhaft nachzurechnen. In unserer Lebensbilanz, wir holen unsere Lebensbilanzen heraus und sagen, wie kann so eine hohe Summe vor Gott zustande kommen? Wie sie in dem Lied gesungen haben, schuld bin ich. Wie kommt diese Summe zustande? 10.000. 10.000 Zentner Silber. Bitteschön, wie soll sich das angesammelt haben? Und das ist, als ob Gott sagen würde, schau mal auf deine Hände. Du hast sie bekommen von Gott, damit sie für Gott tätig werden. Du hast sie bekommen, auch um deinem Nächsten zu helfen. Du hast deine Hände bekommen, um sie zur Ehre Gottes zu falten und zu ihm zu beten. Und was haben deine Hände angerichtet? Wie viel Unrecht und Nutzloses haben sie getan? Wie haben sie sich bereichert, schmutzig gemacht, geschlagen, abgewiesen? Und sieh deinen Mund an. Gott gab ihn dir, um ihn zu loben. Haben wir auch gehört, um ihn anzubeten. Gott gab dir deinen Mund, um seine Wahrheit anderen Menschen mitzuteilen. Gott gab dir deinen Mund, um deinen Nachbarn zu trösten, um ihm Gutes zuzusprechen, um ihn zu ermutigen. Und wie oft hat dein Mund geflucht statt gebetet, verletzt statt getröstet? Wie oft hast du mit deinem Mund verleumdet und übel geredet und gelogen und schadenfroh gekichert und dreckige Witze erzählt und geprahlt? Wie oft? Und wie oft hast du geschwiegen, wo du hättest reden müssen? Unser Mund wird nicht nur schuldig durch das, was er sagt, sondern auch durch das, was er nicht sagt. Wie oft hättest du jemanden verteidigen sollen und du hast einfach stumm und schweigend daneben gestanden? Wie oft hat jemand darauf gewartet, dass du ihm jetzt ein Wort sagst, das ihm weiterhilft? Er war eingeschlossen in seine traurige Verzweiflung und du hättest ihm ein Wort sagen können von dem, der ihn da herausholen kann, Gott, und du hast es nicht getan. Und sieh deine Augen an. Gott gab sie dir, um deinem Gegenüber frei ins Gesicht zu schauen. Frei ins Gesicht zu schauen. Um ihm ermutigend zuzublinzeln, wenn du so willst. Gott gab dir deine Augen, um sein Wort zu lesen. Gott gab dir deine Augen, um seine Aufgaben zu erkennen um dich herum und um ihn für seine großartige Schöpfung zu bewundern. Nach was allem haben deine Augen gegiert und geschielt? Mit welchen Filmen und Bildern haben sich deine Augen beschmutzt und verfinstert? Wen haben deine Augen hasserfüllt, angefunkelt? So könnte man weitermachen. Kurz vorher in Matthäus 15 hatte Jesus deutlich gemacht, wie dieses Totalversagen unserer Organe zustande kommt, wenn man das so ausdrücken darf. Jesus hatte gesagt, alle werden vom selben Herzen gespeist, alle werden vom selben Herzen inspiriert. Und dieses Herz ist fern von Gott und stolz und trotzig. 10.000 Zentner Silber, das kommt schnell zusammen. Und plötzlich erkennen wir, wenn das wahr ist, wenn das stimmt, dann ist das Einzige, was uns jetzt noch retten kann, der Schuldenschnitt. Der Schuldenschnitt Gottes. Und ich erinnere nochmal an diese Formulierung des Börsenlexikons. Da heißt es, dieser Schuldenschnitt wird in der Regel dann in Erwägung gezogen, wenn davon ausgegangen wird, dass ein Staat seinen Haushalt nicht aus eigener Kraft konsolidieren kann. Und für Staat können Sie jetzt Individuum einsetzen oder ihren eigenen Namen. Wir stehen wie der griechische Finanzminister vor seinem Staatshaushalt, vor einer tiefroten Bilanz unseres Lebenshaushaltes. Wir haben einen ganzen Stapel von Schuldscheinen irgendwo in die Ecke gefeuert. Wir haben eine lange Liste von Forderungen, die wir nicht mehr abbezahlen können. Unterlassungen, Gedanken, Worte, Taten. Und die größte Hypothek ist unser rebellisches Herz. Und da hören wir jetzt die befreiende Nachricht, die uns aus diesem Gleichnis von Jesus entgegenschallt. Der heilige Gott ist bereit zum großen Schuldenschnitt. Gott ist bereit zum großen Schuldenschnitt. Das lesen Sie hier in Vers 27. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Und dieser Schuldenschnitt, das merken wir, geht deutlich weiter, als es sich der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras in seinen kühnsten Träumen ausmalen könnte. Und wir wollen uns jetzt ganz kurz anschauen, wie dieser Schuldenschnitt Gottes aussieht. Erstens, der Schuldenschnitt Gottes ist radikal. Radikal. Bleibt nichts übrig. Vers 27, da ließ er ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Und wenn Sie den zweiten Teil von Vers 32 nochmal ansehen, da ist das auch nochmal betont. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen. Deine ganze Schuld. Also wenn Gott Schulden erlässt, dann nicht nur 53,5% wie 2012. Dann nicht nur 105 von 200 Milliarden, sondern radikal. Wirklich alles radikal. Gottes Schuldenschnitt ist radikal. Und dieses Gleichnis, das erinnert an eine spannungsreiche Begegnung, die Kaiser Karl V. mit seinem wichtigsten Geldgeber hatte, im 16. Jahrhundert, mit dem großen Kaufmann Jakob Fugger, der zu jener Zeit einen Riesenkonzern leitete, wie wir wissen. Und es wird berichtet, dass Karl V. dem Fugger eine enorme Summe Geld schuldete. Und nun wollte der Kaiser händeringend mit Jakob Fugger um einen Zahlungsaufschub verhandeln. Und wie reagierte Fugger? Er nahm den Schuldschein und warf ihn, so wird berichtet, vor Karls Augen in das knisternde Feuer. Er warf den Schuldschein einfach ins Feuer. Nun, das hat er auch nicht ganz uneigennützig getan. Immerhin hat er sich damit den Kaiser ein Stück weit gekauft. Aber immerhin, er hat den Schuldschein ins Feuer geworfen. Ein radikaler Schuldenschnitt. Und genau den stellt Jesus uns mit diesem Gleichnis in Aussicht. Der Apostel Paulus hat das einige Jahre später dann nochmal erklärt in seinem Brief an die Gemeinde in Kolosse. Da hat er Folgendes gesagt, Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 14. Da hat er gesagt, Gott hat den Schuldbrief, man könnte auch sagen den Schuldschein, getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Gott hat den Schuldschein getilgt. Man könnte auch sagen, Gott hat den Schuldschein zerrissen. Gott hat den Schuldschein beseitigt. Und die logische Frage, die sich daraus ergibt, die bei jedem Schuldenschnitt beantwortet werden muss, und die es ja auch den Finanzministern so schwer macht, lautet schlicht und ergreifend, wer zahlt den Preis? Wer zahlt den Preis für den Schuldenschnitt? Wer zahlt drauf? Wer sind die Gläubiger? Wer hat den Verlust? Und doch dazu macht Jesus eine klare Ansage, nämlich zwei Kapitel weiter, hinter unserem Predigttext in Matthäus 20, Vers 28. Da hat Jesus über sich Folgendes gesagt. Der Menschensohn, damit sprach Jesus von sich selber, das war ein Titel aus dem Judentum. Der Menschensohn, das ist der Richter, der alles entscheidet, das ist der Menschensohn. Und Jesus sagte, der bin ich. Und er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Das ist die Antwort. Jesus sagt, den Schuldenschnitt bezahle ich. Und das ist das Zweite, was wir zu Gottes Schuldenschnitt hier sehen. Der Schuldenschnitt Gottes ist einseitig finanziert. Der Schuldenschnitt Gottes ist radikal und der Schuldenschnitt Gottes ist einseitig finanziert. Das heißt, Gott zahlt die Zeche ganz allein. Es gibt keine Verhandlungen, es gibt keine Gruppe von Geldgebern, es gibt keine Aufteilung der Risiken, es gibt keine Splittung der Mitverantwortlichen. Es ist alles ganz einseitig. Und wie Gott das praktisch macht mit seiner Finanzierung, das kann man dann in den letzten Kapiteln des Evangeliums von Matthäus nachlesen. Das empfehle ich sehr Ihrer Lektüre. Da sieht man, wie Jesus dann nach Golgatha geht, in diese Stadt Jerusalem, von der wir gehört haben. Und Paulus hat das rückblickend dann so zusammengefasst. Ich komme nochmal zu diesem Vers aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14 zurück. Da sagt Paulus, Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und dann geht der Vers noch weiter. Und hat ihn weggetan und hat ihn an das Kreuz geheftet. Man kann auch übersetzen, Gott hat ihn weggetan und hat ihn an das Kreuz festgenagelt, diesen Schuldschein. Ich weiß nicht, wie Sie das mit Ihren Rechnungen machen. Also bei mir läuft das, ich mache zwar Internetbanking, aber die Rechnung hefte ich doch noch ganz konventionell ab, um einigermaßen den Überblick zu bewahren. Und wenn eine Rechnung bezahlt ist, dann kommt ein Haken dran, das Datum, und die Sache wird abgeheftet. In einem Leitsordner. Gut, keine Schleichwerbung. Und so ähnlich beschreibt Paulus aber hier den Vorgang. Er sagt, da musste ich dran denken, als ich das wieder las, Gott hat den Schuldschein getilgt und hat ihn an das Kreuz geheftet, hat ihn dort gewissermaßen abgelegt. Was für ein Bild! Gott hat meinen Schuldschein an dem Ort abgeheftet, wo die Akte meiner Schulden endgültig zugeklappt wurde. Darf ich das nochmal sagen? Gott hat meinen Schuldschein an dem Ort abgeheftet, wo die Akte meiner Schulden endgültig zugeklappt wurde. Und dieser Ort ist das Kreuz. Und das Kreuz ist nicht einfach nur ein Symbol, das Kreuz ist nicht eine Metapher für irgendeine verborgene, unsichtbare Wahrheit, sondern das Kreuz ist ein konkreter Ort dort in Jerusalem. Ein konkreter Ort. Dieser Hügel, den man Golgatha nannte. Und an diesem konkreten Ort, da, wo meine Schuldscheine abgeheftet und als für immer erledigt, weggestellt wurden, ans Kreuz genagelt wurden, an diesem Ort ist Jesus Christus für meine Sünden gestorben. Da hat Jesus Christus den Schuldenschnitt bezahlt. An dieser Stelle hat Jesus Christus stellvertretend den vollen Preis bezahlt. Und wie wir es gehört haben in ihrem Lied, und ich bin schuld daran. Und ich bin schuld daran. Denken wir an unsere 10.000 Zentner Silber. Er hat meine verdiente Strafe getragen. Das ist die Logik. Und wenn Sie sich das klar machen, geht das ja noch viel weiter als das, was der Kaufmann Fugger für Karl V. getan hat. Gut, Fugger hat den Schuldschein zerrissen, das Vermögen musste er damals in den Wind schreiben, war auch nicht ganz wenig, aber es hat sein Imperium nicht gefährdet, es hat ihm nicht wirklich wehgetan im Fugger, sondern es hat eher seine Macht vergrößert mit seinem Einfluss auf Karl V. Aber Gott ist das Abheften meines Schuldscheins teuer zu stehen gekommen, weil es dabei um viel mehr ging als nur um ein materielles Vermögen. Es ging nämlich um Gottes eigene moralische Integrität, es ging um Gottes Heiligkeit. Es stand hier viel, viel mehr auf dem Spiel an diesem konkreten Ort, an diesem konkreten Platz in Jerusalem. Sie müssen das sich ganz klar machen. Ein heiliger Gott kann Schuld nicht einfach ungesühnt lassen. In dem Moment hört er auf, Gott zu sein. Ein heiliger Gott kann Schuld nicht einfach stehen lassen. Das widerstrebt seinem Wesen. Also muss Gott was tun. Er kann nicht einfach einen Schuldenschnitt machen. Er muss den Schuldner zur Rechenschaft ziehen. Und der sind in diesem Falle wir. Und wenn der Schuldner zur Rechenschaft gezogen wird vor einem heiligen Gott, heißt das, dass der Schuldner verdammt wird, dass er verloren ist, verdammt in alle Ewigkeit. Da stimmt das. Es sei denn, es findet sich jemand anderes, der für unsere Schuld bis zum letzten Heller aufkommt und bezahlt. Es sei denn, es findet sich jemand, der unseren Schuldschein nicht nur einfach zerreißt, sondern der ihn erstmal zahlt, der erstmal den Gegenwert aufbringt und ihn dann abheftet. Und da kein Mensch dazu in der Lage war, musste Gott selbst sich die Hände schmutzig machen. Da kein Mensch mehr dieses Vermögen vor einem heiligen Gott hatte, Da kein Mensch so unschuldig und unfehlbar war, musste Gott selbst sich die Hände schmutzig machen und sich schließlich höchstpersönlich an diesen finsteren Ort begeben, an dem das Kreuz stand. In der Person seines Sohnes Jesus Christus. Und da wurde Gottes Schuldenschnitt einseitig finanziert. Und jetzt bleibt die Frage, wer darf unter den Rettungsschirm? Wem kommt der Schuldenschnitt Gottes denn nun zugute? Und da sehen wir das Dritte. Der Schuldenschnitt Gottes wird erbettelt. Wir hatten gesehen, der Schuldenschnitt Gottes ist radikal. Der Schuldenschnitt Gottes wird einseitig finanziert. Und drittens, der Schuldenschnitt Gottes wird erbettelt. Der wird nicht erhandelt. Und das sehen Sie hier ganz deutlich in Vers 27. Das heißt, in Vers 26 geht es los. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir jetzt alles bezahlen. Und da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Und in Vers 32 erklärt er das im Rückblick nochmal. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen. Warum? Weil du mich gebeten hast. Weil du mich gebeten hast. Der Schuldenschnitt Gottes wird erbettelt. Und so macht es der Knecht hier. Und in dieser Beschreibung, in diesem Gleichnis, gucken Sie mal genau hin. Da haben wir diesen Provinzgouverneur richtig vor Augen, wie er da vor seinen leeren Kassen steht. Wie da sich der ganze Stapel unbezahlter Rechnungen auf seinem Schreibtisch türmt. Und dann kommt die Revision. Und die Revision bringt einen Beweis nach dem anderen dafür ans Licht, dass er sein Vermögen verzockt hat, hinterzogen, veruntreut, in den Sand gesetzt. Und das Geld ist alles futsch. Und da greift er nach dem letzten Strohhalm. Und dieser letzte Strohhalm ist Vers 26. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Er fleht um Begnadigung, er bittet und er bettelt. Das Wort Schuldenschnitt traut er sich noch nicht in den Mund zu nehmen. Das wäre ihm vielleicht sogar selbst zu weitreichend. Aber er versucht wenigstens nicht mehr seine Schuld zu vertuschen. Er schmeißt sich da zu Boden, er bekennt sich schuldig und das errettet ihn, dass er um Begnadigung bettelt. Auch wenn diese nachgeschobene Absichtserklärung völlig unrealistisch ist, ich will dir es alles bezahlen. Es wäre so, als wenn die Griechen sagen würden, in zwei Tagen haben wir alle unsere Schulden beglichen. Der König weiß, dass dieser Mann nie in der Lage dazu sein wird. Und liebe Leute, Gott weiß, dass wir nie in der Lage sein werden, unsere Schuld vor ihm zu bezahlen. Niemals, nicht in 10.000 Jahren. Wir werden es niemals schaffen, nach Gottes Maßstäben moralisch schwarze Zahlen zu schreiben. Wir werden es niemals schaffen. Es ist völlig naiv, das anzunehmen. Und was macht der König? Der König schlägt seinem Schuldner keinen neuen Deal vor. Der sagt nicht, ich gebe dir jetzt ein Jahr Zeit und ich gebe dir einen neuen Kredit, einen moralischen Kredit. Und dann hast du ein oder sagen wir anderthalb Jahre Zeit, einen moralischen Überschuss zu erwirtschaften und gute Werke zu tun und viel Ordentliches in deinem Leben anzusammeln. Und dann kannst du mit deinen guten Werken deine Schulden mir gegenüber nach und nach abbezahlen. Das funktioniert nicht. Das Einzige, was uns retten kann, ist der radikale Schuldenschnitt Gottes. Einseitig finanziert dort am Kreuz, wo Jesus sein Leben für uns aufgeopfert und die Schuld zu 100% bezahlt hat. Und wohlgemerkt, das ist auch noch wichtig, auf diesen Schuldenschnitt haben wir kein moralisches Anrecht. Wir können jetzt nicht vor Gott hintreten mit breiter Brust und sagen, Herr, nun, das musst du doch wohl tun. Wir sitzen nicht als Gottes Verhandlungspartner mit am Tisch. Sie können Gott keinen Deal anbieten, mit dem sie sich ein moralisches Anrecht auf diesen Schuldenschnitt erwerben. Das können sie nicht und das kann ich nicht. Wir können das nicht einfordern, dass Gott uns vergeben müsste. Wir können Gott nur zu Füßen fallen, uns demütigen, ihn anflehen und ihn um Erbarmung bitten. Der Schuldenschnitt Gottes wird nur erbettelt. Und das ist jetzt die Frage, ob Sie das wollen. Wollen Sie betteln vor Gott? Es gibt keinen anderen Weg. Martin Luther hat den Finger in diese Wunde gelegt. Und Martin Luther hat sinngemäß gesagt, das ist der Grund, warum viele Menschen lieber auf ewig an ihrer Schuld kleben bleiben, als sich von Gott helfen zu lassen. Weil dieser Schuldenschnitt erbettelt werden muss. Weil wir uns demütigen müssen. Weil wir, wie Jesus das in der Bergpredigt am Anfang sagt, geistlich arm sein müssen. Weil wir zugeben müssen, dass wir mit leeren Händen vor ihm stehen. Aber das ist die einzige Haltung, die der Wirklichkeit angemessen ist. Es ist einfach so. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wirklichkeit. Da können wir uns nicht dran vorbeimogeln. Wir sind nicht besser. Wir stehen de facto nicht besser da. Und Gott, wenn ich das so bildlich sagen darf, kann unsere leeren Hände erst füllen. Wenn wir sie nicht mehr scheu hinter unserem Rücken verstecken. Oder wenn wir sie mit Attrappen füllen und so tun, als hätten wir wer weiß was in der Hand. Und in Wirklichkeit sind es nur leere Plastiktüten. Und Gott kann unsere leeren Hände auch nicht füllen, wenn wir sie vor Stolz und Zorn und Selbstgerechtigkeit in der Tasche ballen. Auch dann kann er unsere leeren Hände füllen. Und Gott kann unsere leeren Hände nur füllen, wenn wir sie offen in den halten. Ja, es ist so. Dann wird was raus. Dann gilt uns Gottes Garantie, ganz persönlich, so wie Gott das schon durch den Propheten Jesaja seinem Volk zugerufen hat in Jesaja 43, wo Gott sagt, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Aber ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Du hast mir Arbeit gemacht, sagt Gott. Du hast mir Arbeit gemacht mit deiner Sünde. Und du hast mir Mühe gemacht mit deiner Schuld. Aber ich gedenke deiner Sünde nicht. Und wo das passiert, da sollten wir auch logischerweise eine neue Sicht auf die Schuld bekommen, die andere Menschen uns zugefügt haben. Und darauf stößt Jesus uns zum Schluss dieser Geschichte. Das schauen wir uns jetzt noch kurz an. Der Schuldenschnitt ist noch frisch. Überlegen Sie mal, der begnadigte Gouverneur kann endlich wieder durchatmen. Der große Schuldenschnitt Gottes ist radikal, er ist einseitig finanziert, er wird erbettelt. Und was macht jetzt dieser Mann mit seiner neuen Freiheit? Was macht er mit diesem neu gewonnenen Handlungsspielraum? Vers 28, schauen Sie, wie es weitergeht. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte ihn und würgte ihn, das war damals im alten Orient so üblich, und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, und jetzt sind das die gleichen Worte, die der vorher dem großen König gesagt hatte, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Und das ist das vierte und letzte. Der Schuldenschnitt Gottes entlarvt meine Kleinkariertheit. Hundert Silbergroschen. Wissen Sie, wie viel das ist? 100 Silbergroschen, das ist 1/1000 des Betrags, den der Gouverneur dem König schuldete. 1/1000. 10.000 Silber. 10.000 Zentner Silber und 100 Silbergroschen. Ja, man könnte sagen, der begnadigte Gouverneur hat Milliardenbeträge veruntreut und diese kleine Summe, die der Knecht ihm schuldete, die könnte man aus der Portokasse bezahlen. Und was sagt Jesus uns damit? Jesus sagt damit, du pass auf, verglichen mit der riesigen Schuld, die du Gott gegenüber hast, ist alle Schuld, die Menschen dir antun können, winzig, winzig klein. Auch wenn sie uns manchmal noch so groß erscheinen mag. Und wenn die Schuld, die Menschen einander antun, aus menschlicher Perspektive auch manchmal wirklich groß ist. Ja, es gibt unheimlich große Schuld, die wir Menschen einander antun können. Und das hat Jesus an anderen Stellen auch sehr, sehr deutlich gesagt. Aber hier an dem Punkt, da müssen wir ein Gefühl dafür bekommen, wie groß unsere Schuld, wie groß meine Schuld vor Gott wirklich ist. Überlegen Sie mal, 1/1000 des Betrags, den der Gouverneur dem König schuldete ihm da sein Kollege. Und unsere Wahrnehmung ist ja oft genau umgekehrt. Wir leiden ja an dieser optischen Täuschung, dass die Schuld, die Menschen uns zufügen, uns wahnsinnig groß erscheint. Und die Schuld, die uns von Gott trennt und Gott gegenüber belastet, boah, die halten wir für vernachlässigungsfähig. Da käme es ja nicht so drauf an. Und Jesus sagt hier, du, es ist genau umgekehrt. Und der Unterschied liegt darin begründet, dass Gott absolut heilig ist und dass du ihm alles verdankst. Und weil unsere Wahrnehmung oft genauso schief ist wie die dieses Knechtes, darum kann uns im Affekt genau das Gleiche passieren, was uns hier beim Gouverneur so absurd erscheint. Er, der eben noch so großzügig vom König begnadigt wurde, behaftet jetzt seinen Mitknecht bei einer Lappalie, wirklich bei einer Lappalie mit brutaler Konsequenz bis auf den letzten Cent. Und obwohl der ihn mit den gleichen Worten um Gnade anfleht, wie er es selber kurz vorher getan hatte, heißt es, nein, nichts, ich ziehe meine harte Linie durch, Schluss aus. Und wissen Sie, hier stehen diese verdächtigen Worte, er wollte nicht in Vers 30. Er wollte einfach nicht. Und Jesus sagt mit diesem Gleichnis, Leute, bei euch kann das auch passieren. Und er wendet sich ja dann an Petrus und die anderen Jünger, die also zu ihm gehören, die Christen waren. Jesus ist so, dass er sagt, Leute, es ist auch möglich, dass ihr als Christen euch noch so verhaltet, als hättet ihr die Vergebung nicht geschenkt bekommen. Als hättet ihr euch die Vergebung Gottes durch Leistung verdient, durch moralische Anständigkeit verdient. So verhandelt und verhaltet ihr euch im Verhältnis zu euren Mitmenschen oft. Ihr seid hochmütig, arrogant, selbstgerecht. Jemand, der als Christ nicht vergibt, sagt Jesus, ist ein lebendiger Widerspruch zu dem neuen Leben, das Gott ihm durch die Vergebung geschenkt hat. Er wollte nicht. Er wollte nicht. Und wohlgemerkt, vergeben bedeutet nicht unter den Teppich kehren. Vergeben bedeutet nicht verdrängen und aussitzen, sondern auch unter Christen müssen wir Schuld beim Namen nennen. In einer freundlichen, behutsamen, loyalen, schonungsvollen Weise. Wir müssen Schuld, wenn wir der Überzeugung sind, dass sie auftritt, beim Namen nennen. Wenn wir das nicht tun, werden wir oberflächlich und verlogen und Heuchler. Aber es ist eine Frage, wie wir das tun. Und vor allem ist es wichtig, dass wir dann auch wirklich vergeben. Und wenn wir das nicht tun, dann wird alles vergiftet und gnadenlos und freudlos. Und deswegen sagt Jesus, schau hin, was dir selbst vergeben wurde. Niemand hat so viel Vergebung erfahren wie ein Christ, niemand sonst. Schauen Sie, wer noch nicht zum Kreuz von Christus gekommen ist, wer noch nicht um diese Vergebung gebettelt hat, der läuft ja noch mit seiner Schuld rum vor Gott. Der kennt ja diese totale Vergebung noch gar nicht. Dem ist seine große Schuld vor Gott möglicherweise auch noch gar nicht klar und bewusst geworden. Geschweige denn, dass er diese Vergebung erbettelt hat. Aber Christen? Christen haben das getan, sonst wären sie keine Christen. Und darum sollte unser ganzes Leben jetzt ein Echo sein auf diese Vergebung. Es war im Jahr 1517, im Gefängnis zu Antwerpen saß ein Mann namens Jan Rubens. Dieser Jan Rubens war wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt worden, das war damals noch möglich. Und eines Tages erhielt er aber einen Brief von seiner Frau. Und die Frau von Jan Rubens schrieb ihm folgendes, Zitat, mein lieber und sehr geliebter Mann, ich vergebe euch jetzt und immer. Ihr seid jetzt in so großen Ängsten, daraus ich euch gern mit meinem Blut erretten würde. Könnte da überhaupt Hass in meinem Herzen sein, dass ich eine Sünde gegen mich nicht vergeben könnte, verglichen mit so vielen Sünden, wofür ich alle Tage Vergebung bei meinem himmlischen Vater bekomme? Lieber Mann, ich werde mit ganzer Kraft Jesus für euch bitten und mit mir unsere Kinder. Und dann legte Frau Rubens Einspruch ein bei den zuständigen juristischen Stellen und Kraft ihrer Fürbitte kam Rubens dann nach 2 Jahren Haft frei. Das Ehepaar versöhnte sich wieder, siedelte sich in Siegen an und dort in Siegen wurde dann ein weiterer Sohn geboren, der später weltberühmte Maler Peter Paul Rubens. Wir kommen zum Schluss. Liebe Leute, dieses Gleichnis vom Schuldenschnitt Gottes ist zugleich unendlich erleichternd und unendlich ernst. Und es bekommt seine zupackende Wirkung, vor allem durch den, der dieses Gleichnis erzählt, Jesus Christus. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und wenn Sie das vielleicht heute Nachmittag oder heute Abend zu Hause noch mal lesen, dieses Gleichnis, dann machen Sie sich bitte klar, hier in diesen Versen, hier in diesen Worten, da redet der zu ihnen, der das letzte Urteil über ihr Leben spricht und über mein Leben, der redet hier. Und mit diesen Worten erinnert Jesus uns daran, dass unser normales Leben, unser ganz normales Leben, wenn wir es einfach so weiterleben, wie wir mal angefangen haben, unweigerlich auf die Insolvenz zuläuft, unweigerlich auf den Bankrott. Unweigerlich, irgendwann türmen sich die Schulden so hoch auf, dass es keinen entrinnen mehr gibt und irgendwann kommt der letzte Tag der Abrechnung, spätestens wenn wir diese Welt verlassen. Und wenn unser Leben in der totalen Insolvenz in den Bankrott führt, dann ist das im Endergebnis die Hölle, hat Jesus gesagt. Die ewige Trennung von Gott, die ewige Konsequenz der Gottesferne und Verlorenheit. Und das ist Realität, sagt Jesus. Ja, man kann die Insolvenz eine Zeit lang verschleppen. Insolvenzverschleppung, aber irgendwann kann man sie nicht mehr verhindern. Aber genauso real wie diese Bedrohung ist Gottes Rettungsschirm. Genauso real ist dieser große Schuldenschnitt, den der allmächtige Gott, den der barmherzige, heilige Gott längst gemacht hat. Und hier in diesen Versen, da hat er uns die Konditionen gezeigt, die für diesen Schuldenschnitt gelten. Und nehmen Sie das mit, Gottes Schuldenschnitt ist radikal. In diesem Schuldenschnitt sind alle Schulden eingeschlossen, da bleibt kein Rest übrig. Und Gottes Schuldenschnitt ist einseitig finanziert. Es gibt keine Mischfinanzierung. Jesus Christus hat dort am Kreuz von Golgatha die Strafe endgültig und zu 100% bezahlt und alles endgültig abgeheftet dort am Kreuz. Und drittens, dieser Schuldenschnitt kann persönlich nur erbettelt werden. Wir haben kein Anrecht, wir haben keine verbliebenen Verhandlungsoptionen, wir können keinen Deal bieten. Wir können nur unsere leeren Hände öffnen und zugeben, Herr, ich brauche deinen großen Schuldenschnitt und ich bitte und bettle darum, dass du ihn mir um Jesu Willen schenkst. Und schließlich entlarvt Gottes großer Schuldenschnitt unsere Kleinkariertheit, mit der wir oft einander unsere Dinge nachtragen, und hoffentlich pulverisiert Gottes Schuldenschnitt auch unsere Kleinkariertheit, damit wir einander mit freiem Herzen immer wieder vergeben können. Gott verhandelt nicht mit uns, aber er wirbt um uns. Und jetzt ist es höchste Zeit, alles Taktieren und alles Beschönigen Gott gegenüber endlich aufzugeben. Jetzt ist es endlich Zeit, den Schuldenschnitt Gottes ohne Wenn und Aber anzunehmen. Und dann kann das Leben noch einmal ganz von vorn beginnen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger: Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck: Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.